Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Es ist wirklich ein Stück weit nach Hause kommen. Es ist wirklich immer sehr, sehr schön. Ich bringe euch ganz, ganz liebe Grüße aus unserer Gemeinde aus Schlangen mit. Ja, genau. Und freue mich, dass ich mit euch gemeinsam heute ins Wort schauen kann. Ich möchte heute gerne mit euch einen Text aus der Offenbarung anschauen, den ich immer mal wieder lese und über den ich viel nachdenken muss. In diesem Text geht es um eine Gemeinde aus den Sendschreiben. Wir finden in der Offenbarung 7 Briefe an 7 Gemeinden, in denen Gott den Gemeinden sagt, was er über sie denkt, was er ihnen mitteilen möchte. Und eines dieser Sendschreiben möchte ich heute mal genauer ansehen, weil ich glaube, dass wir viel für uns daraus mitnehmen können. Wenn ich die Sendschreiben lese oder darüber nachdenke, dann stelle ich mir die Frage: Wie würde Gottes Brief an mich aussehen? Was würde er uns sagen wollen? Ganz allgemein an uns als Gemeinde, aber auch persönlich an mich selber. Was würde er mir schreiben? Wie ist sein Urteil über mich? Diese Fragen dürfen wir beim Betrachten im Kopf behalten, wenn wir uns dieses Sendschreiben ansehen und darüber nachdenken, ob wir nicht an einigen Stellen ähnlich dastehen wie die Gemeinde damals und ob nicht auch wir angesprochen werden. Lasst uns den Text mal gemeinsam lesen. Ich lese heute aus der NGÜ und zwar aus der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst: Ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was wir merken, wenn wir diesen Text lesen, ist, dass die Christen in Laodicea, in dieser Gemeinde, lauwarm waren. Und lauwarm, das schmeckt Jesus nicht. Denn er sagt, dass er es ausspucken wird. Das kann er nicht genießen, das ist nicht gut, das möchte er nicht. Ihm gefällt es nicht, wenn seine Leute lauwarm sind. Ich musste bei der Vorbereitung an Kaffee denken. Ich trinke sehr gerne einen richtig schönen, warmen, frischen Kaffee. Aber wenn der schon abgestanden ist und nicht mehr wirklich warm, sondern nur noch lauwarm, dann kann es auch vorkommen, dass ich aufstehe und ihn ausspucke, weil er mir einfach nicht mehr schmeckt. Das ist einfach eklig. Und dieses Bild gebraucht Jesus hier, um lauwarme Christen zu beschreiben. Interessant ist, wie Jesus diesen Abschnitt beginnt und wie er sich selber hier vorstellt. Er ist treu, er ist vertrauensvoll und er ist zuverlässig. Lass uns nochmal Vers 14 lesen. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Es ist also nicht irgendeiner, der hier spricht. Es ist der treue, zuverlässige und vertrauenswürdige Jesus Christus selbst. Der Ursprung von allem ist. Der also wirklich was zu sagen hat und bei dem wir auch zuhören sollten. Hier lohnt es sich hinzuhören. Hier sollten wir aufmerksam sein und unsere Ohren spitzen. Jesus selber hat etwas zu sagen. Außerdem wird deutlich, wie sehr Jesus hier im Gegensatz steht zu denen, an die er schreibt. Der Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit dieser Christen steht Jesus mit seiner Treue und Zuverlässigkeit gegenüber. Auf ihn kann man sich verlassen. Er ist schließlich der Ursprung jeden Lebens. Er bestimmt die Regeln dieser Welt. Paulus sagt in Kolosser 1, 15 und 16, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und dieser Jesus spricht hier. Und auf ihn kann man sich wirklich verlassen. Es lohnt sich also, auf ihn zu bauen, ihm zu vertrauen und es lohnt sich zuzuhören. Er ist treu, er ist zuverlässig, er ist vertrauenswürdig. Er ist Herr. Er ist das Ebenbild Gottes und er steht über der gesamten Schöpfung. Wenn wir also jemandem vertrauen können, dann ihm. Das, was Jesus hier sagt, so wie er selber ist, so sollten auch wir sein, die wir seine Kinder sind, absolut vertrauenswürdig und verlässlich. Auch wir sollten die Wahrheit vom Wort Gottes bezeugen. Das will er auch bei uns sehen, dass seine Eigenschaften in unserem Leben wiedergespiegelt werden. Aber das können wir nur, wenn wir in ihm verwurzelt sind und wir uns ihm bedingungslos hingeben. Interessant ist, dass diese Gemeinde von Jesus kein einziges Lob bekommt. Bei den anderen Gemeinden in den Sendschreiben, da findet er noch was Positives, aber nicht hier. Aber, und das ist auch interessant, er hat keine Kritik an irgendwelchen Irrlehren wie bei den anderen Gemeinden. Wir lesen nochmal Vers 15. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Weder kalt noch warm. Sie waren lauwarm geworden. Und das ist ihr Problem. Aber was ist lauwarm? Was meint Jesus hier? Das Problem der Christen war, dass sie lau geworden sind. Wenn man ihnen Fragen gestellt hat, dann war die Antwort meistens nicht ja oder nein, sondern jein oder ja, aber. Sie sind nicht mehr klar in ihrem Verständnis, in ihrem Leben mit und für den Herrn. Sie brennen nicht mehr so sehr für ihn und interessieren sich mehr für andere Dinge. Sie vermischen ihr Leben mit dem Leben der Menschen um sie herum, mit denen, die Gott nicht kennen und nicht an ihn glauben. Heißes Wasser wird dann lauwarm, wenn ich es abkühlen lasse oder es mit kaltem Wasser vermische. Der Glaube der Christen in Laodicea war abgekühlt. Er war abgestanden und vermischt. Eine Gefahr, die wir auch heute kennen, ist, dass wir uns mehr danach richten, was Menschen denken, als danach, was Gott sagt. Welche Meinung haben die anderen von uns, sowohl privat wie auch in der Gemeinde? Eine Form von Lauheit kann sich heute darin zeigen, dass wir uns mehr danach richten, was Menschen hören möchten, als danach, was Gott sagt. Was wollen die Menschen hören? Und das bietet man ihnen dann auch an. Wichtig ist, dass sich möglichst alle wohlfühlen. Es geht darum, was die Leute gerne hören und singen wollen, das, was ankommt. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist wichtig, dass wir einladend sind, dass wir schauen, was die Menschen brauchen. Aber die entscheidende Frage ist, wer bestimmt unsere Botschaft? An wen orientieren wir uns? Richten wir uns nach den Erwartungen der Menschen oder nach dem Wort Gottes? Walter Risto sagte mal zu mir, womit wir Menschen gewinnen, dafür gewinnen wir sie. Wenn wir Menschen nur mit Unterhaltung oder einem angenehmen Gefühl gewinnen, dann gewinnen wir auch sie genau dafür. Unser Ziel sollte aber sein, Menschen für Christus zu gewinnen. Mit und für Christus. Diese Gemeinde war lauwarm. Sie war nicht kalt. Sie haben ihren Glauben gelebt. Sie, mit Sicherheit haben sie Lieder gesungen, haben ihre Gottesdienste gefeiert, Veranstaltungen gehabt, Seminare und so weiter. Sie waren nicht abstoßend. Da war scheinbar irgendetwas vorhanden. Aber sie waren nicht mehr heiß. Es war keine Wärme da, keine richtige Hitze. Eine Hitze, die herausfordernd ist. Eine Hitze, die richtig verändern kann. Etwas, wo andere ins Fragen kommen, weil sie merken, boah, da ist einer, der lebt den Glauben mit voller Hingabe. Wie ist das bei uns? Viele von uns stehen schon lange im Glauben. Viele hatten das Privileg, in einer christlichen Familie aufzuwachsen und haben so schon von klein auf den Glauben kennengelernt und vorgelebt bekommen. Aber mit der Zeit besteht die Gefahr, dass das abkühlt, dass es vermischt wird. Es ist weder heiß noch kalt. Man gewöhnt sich an alles und man lebt noch so mit. Es fühlt sich an, als wäre man Erbe von dem Glauben anderer. Man führt das weiter, was andere gelebt haben, aber man lebt es nur noch so vor sich hin. Es ist irgendwie nicht mehr lebendig. Und so wird man lau. Und man ist nicht mehr heiß in Bezug auf die Liebe zum Herrn. Man ist nicht mehr heiß in Bezug auf das Wort Gottes. Man ist nicht mehr heiß in Bezug auf das Gebet. Man ist nicht mehr heiß in Bezug auf die Gemeinschaft mit anderen Christen. Man ist nicht mehr heiß in Bezug auf die Retterliebe. Und man ist auch nicht mehr heiß gegenüber anderen, die ihn noch nicht kennen. Man vermischt so viele Dinge und man ist irgendwie nicht mehr klar. Und so kommt es, dass man Kompromisse eingeht. Reagieren wir heute nicht ähnlich? Wenn man fragt, ob die Bibel noch verbindlich ist, dann wird doch oft gesagt, ja, aber man kann doch auch nicht alles wörtlich nehmen. Man muss das doch auch in der heutigen Zeit sehen und wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Wir haben eine Prägung und die Welt sagt, wie wir die Dinge zu sehen haben. Und außerdem gibt es doch noch viele andere wichtige Bücher neben der Bibel. Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben und kommt man nur durch den Glauben an ihn in den Himmel? Ja, aber es gibt doch bestimmt noch andere Wege zu Gott. Und wer sagt denn, dass mein Glaube und die Bibel wirklich alleine richtig sind? Wir müssen ja auch die anderen so annehmen. Ist die Ehe Gottes Idee und sein Wunsch? Ja, aber wenn Leute sich vor Gott versprechen und Samen miteinander so zusammenleben, dann darf man das auch nicht immer gleich alles so falsch sehen. Kennen wir das nicht auch? Entweder von uns selber oder von Menschen um uns herum. Man vermischt die Dinge der Bibel mit den Denken und Prägungen der Welt. Wir versuchen uns die Dinge gut und schön zu reden. Man denkt vielleicht auch noch klarer und deutlicher über Dinge, aber das dürfen wir ja nicht sagen, denn was denken denn dann die Leute von uns? Und auch so wird man lau. Man geht Kompromisse im Denken, Handeln und Reden ein. Und so fangen auch wir an, den Glauben lau zu leben. Wie steht es um unsere Hingabe an den Herrn Jesus Christus? Wie würde sein Urteil über uns aussehen? Wie sieht unser Feuer für ihn aus? Setzen wir uns noch für ihn ein, für ihn und sein Wort? Sind wir noch klar und deutlich? Lieben wir sein Wort und wollen uns daran halten, danach leben und in der Wahrheit verwurzelt sein? Wo stehen auch wir in der Gefahr, selbst lauwarm zu werden? Ich merke leider immer wieder, wie sich mein Denken verändert und ich eingestehen muss, dass Gott das in seinem Wort eigentlich ganz deutlich sagt und macht. Dass er das sehr deutlich auch beschreibt, wie er das möchte. Aber ich halte mehr von dem Denken der Menschen um mich herum. Und die können das ja auch so gut beschreiben. Und die können das so gut erklären. Und das macht ja auch so viel Sinn und das ist irgendwie so logisch. Und das gefällt mir, wenn ich ehrlich bin, auch viel besser. Damit kann ich einfacher und besser leben. So wie es Paulus schon Timotheus gesagt hat in 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Und wenn das passiert, dann werden wir lau. Und ich denke, dass das heutzutage schon sehr viel passiert. Wir hören uns mehr an, was andere über die Bibel sagen, als selbst darin zu lesen und Gott zu uns sprechen zu lassen. Und wenn uns nicht gefällt, was der da gerade sagt, dann ist das doch gar kein Problem. Dann suche ich so lange, bis ich einen finde, der mir sagt, was ich hören möchte. Damit geht es mir dann auch besser, denn das beruhigt mein Gewissen und ich kann ja einfach so weitermachen. Das bestätigt mich doch. Ich kann mir das anhören, was mir gefällt. Und die Wahrheit, die rückt oft immer weiter weg. Sie verblasst und vermischt sich immer mehr mit anderen Dingen und wir werden der Welt und den Menschen immer ähnlicher. Paulus sagt Timotheus dann in Vers 5, wie er damit umgehen soll. Und das ist auch eine Hilfe für uns. Er sagt, du aber, so startet er, du aber. Hier macht er deutlich, du aber bist anders. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Du aber sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums und deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Du aber sei anders, sei bereit zu leiden. Das ist nicht das, was wir hören wollen. Wir wollen es nicht unbequem haben. Wir wollen keine Diskussion und ausgestoßen werden. Nicht als so gläubige Spinner dargestellt werden. Wir wollen doch oft eher die coolen Christen sein, die mit allen mitgehen können und wo alles irgendwie okay ist. Wir wollen den Dienst nicht treu ausführen. Wir lassen uns lieber verbiegen und fallen nicht auf. Auch wenn wir Dinge anders sehen und uns sicher sind, dass es falsch ist, dann sind es ja nicht wir, die es sagen sollten. Es gibt doch genug andere, die dazu in der Lage sind, oder nicht? Ist doch viel zu unangenehm. Wir werden lau. Der Herr wünscht sich, dass wir für ihn einstehen und dass wir für die Wahrheit kämpfen. Dass wir den Auftrag treu erfüllen und die gute Botschaft verkünden. In Wort und Tat. Dass wir den Glauben leben und Gott groß machen. Und die Botschaft verkünden zu können, um die Botschaft verkündigen zu können und den Dienst treu auszuführen, müssen wir die Botschaft kennen. Wir müssen sie gut kennen. Uns wirklich damit auseinandersetzen und nicht irgendetwas weitergeben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder Freude haben an dem Herrn und seinem Wort. Dass wir es lieben und uns danach ausrichten. Dass wir brennen für den Herrn und sein Wort. Dass wir uns gegenseitig dazu anspornen, danach zu leben und uns nicht ablenken lassen. Denn das passiert so schnell. Wir alle wissen und kennen das nur zu gut. Ich auf jeden Fall. Und es ist eine so große Gefahr, wenn wir uns einfach gehen lassen und meinen, es ist schon alles irgendwie okay. Machen ja andere auch so. Das ist nur eine billige Ausrede, die uns teuer zu stehen kommen kann. Denn dem Herrn interessiert nicht in erster Linie, was die anderen gerade denken und tun. Er möchte es von dir ganz persönlich gerade jetzt wissen. Es ist nicht der Glaube deiner Freunde. Es ist nicht der Glaube deiner Eltern. Es ist nicht der Glaube deiner Gemeinde. Es ist dein ganz persönlicher Glauben und deine persönliche Beziehung mit deinem Herrn. Bei Gott gibt es keine Enkelkinder. Jeder muss da selber durchdringen. Jeder muss es selber verstehen und leben. Und ich wünsche mir, dass wir bereit sind, darin zu investieren und uns darum zu kümmern. In gute Beziehungen investieren wir, indem wir ihn und sein Wort lieben und uns daran orientieren. Dass wir es nicht erkalten lassen, sondern dass wir an der Quelle bleiben. So, dass wir nicht abkühlen, weil wir es nicht mehr so ernst meinen oder weil wir zu viele Dinge miteinander vermischen. Willst du Jesus folgen? Ja, aber. Das war der Zustand der Gemeinde von Laodicea. Sie waren lau, nicht heiß, nicht kalt, sondern abgestanden, neutral, mittelmäßig. Und Jesus mag diesen Zustand nicht. Dieses Lauwarme schmeckt ihm einfach nicht und deswegen sagt er in Vers 16, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Die Menschen in der Stadt Laodicea konnten dieses Beispiel mit dem Wasser sehr gut verstehen. Laodicea, das war eine Stadt, die keine eigenen Wasserquellen hatte. So waren sie darauf angewiesen, auf die Nachbarstädte, die Wasserquellen hatten. Und in der einen gab es eine Heißwasserquelle, die besonders gut auch für die Gesundheit war. Und in der anderen Nachbarstadt gab es eine kalte Frischwasserquelle, wo man leckeres, frisches Wasser bekommen konnte. Aber bis das Wasser in Laodicea angekommen ist, war es lauwarm. Es war abgestanden, neutral, mittelmäßig. Das war das Problem. Es waren zu lange Leitungen. Und hier gebraucht Jesus dieses Bild, das die Menschen nur zu gut aus eigener Erfahrung kannten. Und er sagt, genauso ist es um die Herzenstemperatur der Gemeinde bestellt. Sie lieben Jesus nicht von ganzem Herzen. Sie beugen sich nicht mehr ganz unter seine Autorität. Sie kämpfen irgendwie nicht mit vollem Einsatz für seine Wahrheit. Sie haben immer dieses Ja, aber, mit dem sie alles relativieren. Und ich glaube, an vielen Stellen ist es bei uns heute genauso. Genauso wie für viele das Wasser durch eine lange Leitung kam, war für viele der Glaube gewissermaßen durch eine lange Traditionsleitung gekommen. Sie hatten das von ihren Eltern irgendwie gehört, die vielleicht schon von Paulus hatten es predigen hören. Und sie hatten vieles mitbekommen und fanden das nicht schlecht und nahmen das so auf und lebten irgendwie so in den vorgegebenen Bahnen. Sie waren ja nicht kalt, es gab ja etwas. Aber sie hatten nicht mehr wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sie folgten ihm nicht von Herzen, sie lebten ohne direkte Verbindung zur Quelle. Sie waren in ihrem normalen Leben seltsam unabhängig von Jesus. Sie waren auch seltsam unabhängig von der Bibel. Seltsam unbelastet vom Kampf der Gleichgültigkeit. Und deshalb hatten sie auch keine großen Gewissensbisse, sondern sie waren ziemlich zufrieden mit sich selbst. Sie haben noch nicht mal gemerkt, dass sie in diesem Zustand waren. Sie waren blind für die Wahrheit. Nach außen waren sie christlich, aber nach innen hatten sie keine echte Liebesbeziehung mehr. Ich kenne das noch gut aus meinem Leben. Ich kannte alles von meinen Eltern. Ich wusste, wie ich mich zu verhalten habe und was ich sagen muss. Ich glaubte irgendwie, aber ich fand das andere alles auch cool und oft viel besser. Und so hat sich das immer mehr vermischt, bis ich gar nicht mehr glauben wollte und mich ganz von der Gemeinde abgewandt habe, weil ich nicht glaubte, dass ich das Ganze noch brauche. Irgendwann habe ich dann aber erkannt, dass ich den Herrn sehr wohl brauche und ich habe mich ihm zugewandt. Aber bis dahin sind viele, viele Jahre vergangen. Ich musste lernen, dass ich eine eigene persönliche Beziehung zum Herrn brauche und mich nicht auf den Glauben und die Tradition meiner Eltern und der Gemeinde verlassen kann. Aber auch noch heute stehe ich in der Gefahr, laut zu werden. Mich wieder zu sehr an alles andere anzupassen und mich weniger mit Gott zu beschäftigen. Mich zu sehr daran zu gewöhnen. Eine Folge von Lauheit ist die Selbstzufriedenheit und die Selbstüberschätzung. Je weiter ich die Maßstäbe herunterdrücke, je wohltemperierter ich den Glauben verstehe, umso harmloser wird alles. Umso schneller bin ich mit mir und mit anderen zufrieden. Umso leichter wiege ich mich in Sicherheit und umso blinder bin ich für den wirklichen Zustand, mit dem ich vor Gott dastehe. Jesus sagt der Gemeinde in Vers 15, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Diese Gemeinde und die Christen waren stolz geworden. Sie haben sich wahrscheinlich anstecken lassen von den Dingen, die in ihrer Stadt so passiert sind und für die sie bekannt gewesen ist. Sie waren von sich selbst überzeugt. Das war aber nicht nur bei den Christen so, sondern bei vielen in Laodicea. Es war eine reiche Stadt. Sie waren sehr bekannt für ihr gutes Bankwesen. Dort konnte man besonders mit Goldgut handeln. Auch gab es ein medizinisches Institut, das besonders für die Augenmedizin bekannt gewesen ist. Sie hatten auch eine sehr gute und bekannte Wollindustrie. Weiche Wolle in tiefschwarzer Farbe, das war ihr Markenzeichen. Die Menschen waren stolz auf ihre Stadt und auf das, was sie zu bieten haben. Und wen wundert es, wenn auch die Gemeinde sich davon anstecken lässt? Ihre eigene Einschätzung war, dass sie reich sind und sie nichts brauchen. Doch bei allem äußeren Glanz der Stadt, das Innenleben der Gemeinde war kaputt. Und so sagt es Jesus, du bist arm, du bist blind, du bist nackt und du merkst es noch nicht einmal. Schlimm, wenn man blind ist und es nicht einmal merkt. Das Bankwesen floriert und du bildest dir ein, dass es in der Gemeinde auch so ist, aber du bist arm. Eure Augensalbe ist berühmt und du glaubst, du hättest den großen Durchblick, aber du bist blind. Eure Textilien erobern den Weltmarkt und du glaubst, du stündest auch vor Gott in den besten Klamotten, aber du bist nackt. Du kannst deine Sünde nicht verbergen und nicht vertuschen. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Lauwarm, das ist ein Christsein mit faulen Kompromissen. Ja, aber. Und das führt in eine gefährliche Selbstzufriedenheit und mündet dann in Selbsttäuschung und Selbstüberschätzung. Und je länger man in dieser Situation steckt, umso mehr neigt man dazu, die Dinge schön zu reden. Und so hat man dann von allem ein bisschen Jesus, ein bisschen Hingabe, ein bisschen Gebet, ein bisschen dieses und ein bisschen jenes. Der christliche Glaube als eine Art Hobby, das Abwechslung in mein Leben bringt. Ein von Gleichgültigkeit bestimmtes Leben, Hauptsache mir geht es gut. Die korrekten Lehren, die kennen wir alle auswendig. Und wir meinen, weil wir sie kennen, sei das schon genug des christlichen Glaubens. Und wir merken nicht, wie es uns wirklich geht. Wir werden blind und wir überschätzen uns. Die Bibel warnt uns immer wieder davor, dass wir uns nicht von den Denkweisen und Ideologien der Welt beeinflussen lassen sollen. Paulus schreibt in Römer 12, nachdem er sehr deutlich gemacht hat, wer Jesus für ihn ist und was er alles für uns getan hat, dass wir unser Leben hingeben sollen. Als logische Antwort auf Gottes Barmherzigkeiten in unserem Leben. Jesus selber hat alles für uns getan. Und wenn wir das glauben und verstehen, dann ist es nur logisch, dass auch wir uns ihm voll und ganz hingeben, aus Dankbarkeit und Liebe. Und dann sagt er in Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es wird deutlich, wie gefährdet wir an dieser Stelle sind. Alles wird vermischt mit christlichen Inhalten. Immer schön gemäßigt, sonst ist das ja auch zu krass. Daher werden die Gefahren von vielen Christen nicht erkannt und unterschätzt. Je mehr Teilwahrheit da ist, desto schwerer ist es, die Lüge zu erkennen. Vielleicht sagen wir noch, es gibt eine Wahrheit, aber man kämpft nicht mehr dafür. Das ist irgendwie nicht mehr so wichtig. Je weniger wir in der Lehre gefestigt sind und uns damit auseinandersetzen, umso leichter lassen wir uns von falschen und anderen Dingen beeinflussen. Wir sind schneller bereit, diese faulen Kompromisse einzugehen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann geht es uns so wie dem Jäger in einer russischen Fabel, der eines Tages losging, seine Flinte nahm und in den Wald zog. Und dann begegnete er einem großen Bären. Der Jäger nahm seine Flinte hoch und wollte den großen Bären gerade erschießen. Da sagte der Bär mit seiner ruhigen, sanften Stimme, sollten wir nicht lieber reden statt schießen? Was ist dein Anliegen? Lass uns über die Sache verhandeln. Lass uns einen Kompromiss schließen. Der Jäger ging auf den Vorschlag ein. Er nahm sein Gewehr herunter und sagte, nun, was ich brauche, ist ein Pelzmantel. Gut, meinte der Bär, darüber lässt sich reden. Aber nun kommt mein Anliegen, lieber Freund. Was ich brauche, ist ein voller Magen. Und jetzt wollen wir einen Kompromiss aushandeln. Die beiden setzten sich nieder. Nach einer Weile ging der Bär ganz allein davon, denn die Verhandlungen waren erfolgreich gewesen. Der Bär hatte einen vollen Magen und der Jäger war jetzt eingehüllt in einem Pelzmantel. Nur unter etwas anderen Bedingungen, als er sich das vorgestellt hatte. Das ist die Folge von lauwarm. Am Anfang sehen faule Kompromisse ganz harmlos aus und am Ende fressen sie uns auf. Wir akzeptieren noch die Wahrheiten der Bibel, aber so wirklich leben wir nicht mehr danach. Die Bibel bestimmt nicht mehr, wie ich lebe. Wir wissen vielleicht noch, was da steht, aber danach leben? Na, nicht wirklich. Wenn wir Gottes Willen erfahren wollen, dann müssen wir jede Antwort von ihm akzeptieren, ganz egal, was das für uns bedeutet. Wir akzeptieren die Antworten solange sie dem entsprechen, was ich hören will. Aber wenn ich seinen Willen erkennen will, dann muss ich jede Antwort von ihm akzeptieren. Ganz gleich, was das bedeutet. Auch wenn wir das gerade anders sehen oder uns das anders wünschen. Er meint es immer gut mit uns, auch wenn wir das gerade nicht verstehen. Dieses Vertrauen brauchen wir. Unsere Erkenntnis, die ist nur Stückwerk. Wo stehen wir in der Gefahr, faule Kompromisse einzugehen und nicht mehr wirklich auf Gott und sein Wort zu hören? Lauwarm ist nicht das, was wir sein sollen. Und Jesus zeigt uns hier auf, dass wir in der Gefahr stehen, uns von ihm zu entfernen und falsche Wege zu gehen. Aber dann sagt er auch etwas sehr Bewegendes. Denn jetzt kommt die Motivation, die er hat, um das zu sagen. Er sagt in Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Er sagt es aus Liebe. Es ist eine Liebeserklärung von Jesus Christus an uns. Hier hilft es mir immer, auch an meine Beziehung zu meinen Kindern zu denken oder auch mich an meine Beziehung zu meinen Eltern zu erinnern. Denn auch wir versuchen, unseren Kindern zu helfen, sie zu erziehen. Wir lieben sie und wir wollen ihnen auf ihrem Weg helfen. Dazu gehört es aber auch, dass wir ihnen Dinge aufzeigen müssen, die ihnen wehtun, die sie wahrscheinlich auch ganz anders sehen als wir. Und in dem Moment verstehen sie uns vielleicht auch nicht. Vielleicht finden sie uns gerade doof. Aber wir tun es, weil wir sie lieben. Auch wenn sie selber es noch nicht verstehen, tun wir es, weil wir das Beste für sie wollen. Es ist ein Liebesbeweis. Und so ist es auch bei Gott mit uns. Er liebt uns, er will das Beste für uns und deswegen zeigt er uns auch Dinge auf, die nicht richtig laufen. Vielleicht verstehen wir das noch nicht, aber wenn wir ihm vertrauen und sehen, wie sehr er uns liebt und dass er wirklich das Beste für uns will, dann werden wir erleben, wie gut das ist. Aber, und das müssen wir lernen, wenn Jesus uns liebt, heißt das nicht, dass er jedes Verhalten einfach akzeptiert. Das ist keine echte Liebe. So würde er uns nicht aufzeigen, was gut für uns ist. Er deckt auf, was bei ihnen verkehrt ist und er weist sie zurecht. Er bittet die Gemeinde, dass sie mit diesem falschen Verhalten aufhören und dass sie ihm wieder voll und ganz vertrauen. Ihm, dem man auch vertrauen kann, weil er treu und gerecht ist. Zuverlässig, treu und vertrauenswürdig. Das hat er ihnen gleich am Anfang schon gesagt. Er möchte sie wirklich reich machen und ihnen das geben, was sie brauchen. Und deswegen sagt er auch, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wird, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Das, was du in der Welt bekommst, ist nicht das, was du brauchst. Egal, was andere dir sagen. Es ist nicht das, was du brauchst. Ich möchte dir das geben, was du wirklich brauchst. Bei mir wirst du versorgt. Du bekommst gute Kleidung. Du wirst gesund und du bekommst Versorgung. Du bekommst den Durchblick, den du brauchst. Du bekommst den richtigen Blickwinkel auf die Dinge. Und all das biete ich dir an. Komm einfach zu mir und gib mir dein Leben. Das ist das, worum es geht. Gib ihm dein ganzes Leben. Führe diese Beziehung. Kehre um, sagt der Text. Es heißt in anderen Übersetzungen auch, tue Buße. Bekenne das, was los ist in deinem Leben. Sag ihm, was vielleicht falsch läuft, wo du den Glauben vielleicht abgekühlen hast lassen und kehre um. Gib ihm dein Leben. Die Christen in Laodicea sollen wieder aus seiner Kraft leben und ihre Hoffnung auf ihn setzen. Sie sollen sich nicht auf sich und eigene Fähigkeiten verlassen, sondern allein auf ihn. Denn er ist so viel mehr und größer, als sie sich das vorstellen könnten. Jesus hat alles für uns getan, damit wir mit und durch ihn leben können. Wir dürfen uns ihm anvertrauen und ihm unser ganzes Leben geben. Wir müssen das tun, was wir tun können, damit er das tun kann, was wir nicht tun können. In allen Bereichen komplett und ohne Kompromisse. Erst wenn wir verstehen und eingestehen, dass wir nicht sind und er alles, werden wir merken, welche Kraft das in uns ist, die in uns anfängt zu wirken. Wir sollen ihn groß machen und verherrlichen. Dann werden wir automatisch ganz klein, weil wir dann verstehen, wie er ist und wie wir sind. In Vers 20 und 21 sagt er dann, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Jesus steht vor der Tür und er klopft nicht nur, er ruft auch noch. Ihm ist es wichtig, dass es gemerkt wird, er ist da. Er macht auf sich aufmerksam, er steht vor der Tür, er klopft an und er ruft. Jesus sucht den Zugang zu den Menschen. Er sucht den Zugang zu uns. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Und wer die Tür öffnet, wer sich auf Jesus einlässt, der wird erfahren, wie Jesus ins Leben eintritt und unser Leben verändert, wie wir diese Beziehung wirklich leben, Tischgemeinschaft mit ihm haben, mit ihm reden. Vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus noch gar nicht aufgenommen in deinem Leben. Dann denke darüber nach, er hat alles für dich getan. Auch bei dir steht er vor der Tür und er bittet um Einlass. Du musst dein Leben öffnen, dich ihm voll und ganz zur Verfügung stellen. Dein altes Leben abgeben, deine Schuld bekennen und an ihn glauben, ihm von Herzen vertrauen und dann bist du sein Kind. Vielleicht bist du aber schon sein Kind, aber du merkst, dass du lau geworden bist, dass dich dein Leben mit so vielen anderen Dingen vermischt und du falsche Kompromisse eingegangen bist, dass du vielleicht auch schon abgekühlt bist, weil alles so normal ist und du vielleicht den Glauben einfach lebst, naja, weil es sich eben so gehört. Es ist keine echte Liebesbeziehung mehr. Vielleicht bist du aber auch stolz auf Dinge, wo Gott eigentlich möchte, dass du verstehst, wie es wirklich um dich aussieht. Dann darfst du wissen, Jesus steht vor der Tür und er klopft an. Er möchte dich wiedergewinnen und er möchte Zeit mit dir verbringen. Bringe auch das zu Jesus und vertraue ihm wieder voll und ganz. Er möchte auch dir helfen und dir wahren Reichtum schenken. Er möchte dich verändern und dich gebrauchen in dieser Welt als Zeugnis für andere. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle wieder Vollgas geben für Jesus und dass wir echte Leidenschaft haben für ihn und sein Wort. Dass wir ihm vertrauen und dass wir auf ihn schauen. Dass wir wieder voll Freude beten und verstehen, was es bedeutet, echte Gemeinschaft mit ihm zu haben und mit unseren Geschwistern im Glauben. Dass wir ihm unser ganzes Leben geben, alles, in jedem Bereich, ohne Kompromisse, komplett ausnahmslos. Wir haben so oft Angst, ihm alles zu geben, weil wir nicht wissen, was er uns vielleicht nehmen will. Vielleicht gibt es Dinge, die sind uns einfach zu wichtig. Aber vielleicht haben wir auch Angst vor dem, was er mit uns vorhat. Wir können uns das einfach nicht vorstellen. Wenn ich ihm mein Leben gebe und er damit machen kann, was er will, ist das heftig. Und mir hilft da immer wieder die Stelle aus Römer 8, Vers 32 zu lesen. Da heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn er das Beste, was er uns schon gegeben hat, geben konnte, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, glaubst du wirklich, er wird uns und die wir seine Kinder sind, noch irgendetwas vorenthalten? Er hat das Beste, das er hatte, schon gegeben. Glaubst du wirklich, er wird uns etwas vorenthalten? Glaubst du wirklich, er will etwas, was nicht gut ist für uns? Er hört nicht damit auf, das Beste für uns zu wollen. Er liebt uns über alles. Und das hilft mir immer wieder, ihm mein ganzes Leben zu geben. Er ist gut und er meint es gut. Immer. Er hört nicht damit auf. Warum sollte er? Er liebt uns. Er hat das Beste, was er hat, gegeben. Er wird uns nichts vorenthalten. Jeder soll eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen. Selbst wenn alle anderen Jesus die Tür nicht öffnen, so kannst du es tun. Und du kannst so die Gnade und Barmherzigkeiten Gottes erfahren. Und wer das tut, der erwartet eine wunderbare Zukunft. Wir dürfen bei Jesus sein. Das ist so genial. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen, der hier ist. Dass wir gemeinsam unser Leben ausrichten auf ihn und dass wir gemeinsam bei ihm sein werden. Die Zukunft bei ihm, aber auch jetzt Gemeinschaft mit ihm. Wir sind nicht allein. Und das ist ein unglaublicher Trost. Jesus selber hat uns versprochen, bei uns zu sein. Er sagt in Matthäus, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Er ist da und er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Denn er sagt auch, mir ist alle Macht im Himmel auf der Erde gegeben. Der, der alle Macht hat, der ist jeden Tag bei uns. Er will uns befähigen, er will uns führen, er will uns leiten. Lass uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir davon nicht abrücken, sondern dass wir uns immer mehr gründen und festigen in seinem Wort und dass wir seine Nähe suchen, dass wir uns hinfliehen zu ihm. Lauheit bedeutet nicht, dass ein Christ niemals müde oder schwach sein darf. Wir werden immer wieder fallen. Das erlebe ich immer wieder. Lauheit bedeutet, dass man sich mit dieser Distanz zu Christus aber nicht abgibt und das einfach akzeptiert, sondern dass man den Wunsch hat, immer wieder zu ihm zurückzukehren. Lass uns immer Lernende bleiben und in diese Beziehung investieren, damit wir nicht selbstsicher und blind für die Wahrheit werden. Gottes Wahrheit kann mich und andere frei machen. Und deshalb ist es gut, wenn wir Kontakt mit Ungläubigen haben. Und vertraut der Durchsetzungskraft des Wortes Gottes. Seid ein Licht und ein Zeugnis in dieser Welt, das nicht lauwarm, abgestanden und eklig ist, sondern seid ein Licht für den Herrn, indem ihr ihn euer Leben leben lasst. Sucht seine Nähe. Verbringt Zeit mit ihm. Vertraut ihm. Er hat noch niemanden enttäuscht, der sich ihm ganz anvertraut hat. Amen.